Es freut mich, dass wir heute einen neuen Abschnitt aus dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Leben und Tod betrachten können. Es ist der Abschnitt der ersten christlichen Gemeinde, wie sie sich in diesem Kampf darstellt und wie wir an ihr etwas lernen können, was auch uns heute sehr hilfreich und nutzbar ist. Um das zu beginnen, möchte ich einen Bibeltext lesen, den finden wir in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel und dort ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hatte in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wir möchten ein neues Element in diesem großen Kampf betrachten, was wir so noch nicht direkt angesprochen haben. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das einzige Mittel, wodurch der große Kampf gewonnen wird. Er ist der Geist, der unserem Geist die Dinge beibringt. Er ist der, ohne den wir nichts tun können. Es ist der, durch den wir aus Gott schöpfen und es weitergeben an die Menschheit. Dieses Element in diesem großen Kampf ist entscheidend, dass wir es verstehen. Und sicherlich, weil ohne den Heiligen Geist der Kampf verloren ist. Der Kampf eines jeden Menschen ist ohne den Geist Gottes von vornherein verloren. Deshalb ist auch um den Heiligen Geist so viele Diskussionen und so viele Lehren und Ideen um ihn herum in die Welt gesetzt worden. Aber wenn wir uns das Werk anschauen, wenn wir uns konzentrieren auf die Dinge, die wir verstehen können, werden wir Teilhaber des Geistes sein und immer mehr von ihm haben, bis unser Geist und er zu einer Einheit gewachsen ist. Nicht, dass wir dann dieselben Persönlichkeiten sind oder dass er uns besitzt oder so, wie wenn wir besessen werden. Nein, nein, es geht um eine Zusammenarbeit, um ein Einswerden in denselben Grundsätzen des Geistes Gottes. Ich soll in denselben Grundsätzen, wie der Geist Gottes hat, eins werden. Das ist der Zweck, weshalb wir ohne den Heiligen Geist den Kampf mit Sicherheit, ja, verlieren werden. Es fehlen manchmal die Worte, um die Wichtigkeit dieses Themas zu beschreiben. Aber ich möchte sie lesen aus Johannes 16, wo Jesus spricht von dem Heiligen Geist und seinem Werk. Und ich lese hier nicht alle Verse. ab Vers 5, Johannes 16, ab Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehet. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen, und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn vom Meinen wird er's nehmen und euch geben. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es vom Meinen nehmen und euch geben. Wir sehen hier ein Werk, das sicherlich, wenn wir es im Einzelnen durchgehen, sollten uns Stunden und Tage nehmen würde. Aber wir wollen das in diesem Studium herausnehmen, was für uns relevant ist. Das, wofür wir, was wir unbedingt wissen müssen in diesem Kampf, in dem wir hineingestellt sind. Wir haben gesehen, dass der Tröster uns in die Wahrheit leitet. Wir haben gesehen, dass die Lüge es ist, mit der wir auf die Welt kommen. Dass wir etwas glauben als wahr, was letztendlich eine Lüge ist. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist der Geist, der uns aus der Lüge in die Wahrheit führt. Er ist unser Lehrer, der zu unserem Geist spricht und zu unserem Geist das vermittelt, was letztendlich unser Heiland in seinem Leben erwirkt hat. Und um den Zusammenhang zu sehen zwischen dem Geiste Gottes, dem Geiste Christi und das Verhältnis zu Christus, ist es, dass er sagt, der Geist wird es von mir nehmen und euch geben. Das heißt, der Geist Gottes hat hier eine Vermittlerrolle zu spielen. Eine Rolle, etwas in unser Leben zu bringen, was Christus in seinem Leben erreicht hat. Und das möge unseren Verstand im Großen übersteigen. Aber lasst uns bei dem bleiben, was wir begreifen können. Das Leben Jesu, das Kreuz, von dem wir gesprochen haben in den letzten Stunden, ist nicht möglich, in mein Leben zu kommen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Er bringt zu mir den Sieg, den Christus gehabt hat in der Wüste. Er bringt zu mir den Sieg, den Christus hatte in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Sadduzäern und welchen auch immer er war. Der Geist Gottes bringt zu mir die Lehren. Das Leben Jesu wird quasi durch ihn zu meinem Leben. So, er ist das Bindeglied. Ohne den das Leben Jesu für uns auch keinen Wert hat. Wie soll es denn zu uns kommen? Wie im Detail, lasst uns das nicht, ich wiederhole das nochmal, nicht versuchen zu begreifen, aber zu versuchen zu begreifen, dass es so ist und dass wir den Geist Gottes unbedingt brauchen, weil er bringt uns denn das Leben Jesu zu uns. Er ist der Lehrer der Wahrheit. Er ist der, von dem Jesus spricht in Johannes: Ich heilige mich in der Wahrheit, damit sie geheiligt werden. So, das Bindeglied zwischen uns und Christus ist der Heilige Geist. So wie das Bindeglied zwischen uns und Gott Christus ist. So, diese Kette, lasst sie uns irgendwie begreifen oder wahrnehmen und wissen, dass wir nicht kommen können oder Teilhaber können sein des Lebens Jesu ohne den Geist. Und dass wir nicht Teilhaber sein können der Liebe Gottes, ohne dass wir durch Christus zu Gott kommen. Das ist das, was die Bibel uns beschreibt, wie unser Sieg geschehen soll in diesem Kampf, wie wir aus der Finsternis ins Licht kommen sollen. In diesem Sinne lasst uns nun das Werk des Heiligen Geistes im Groben betrachten. Und das Werk des Heiligen Geistes hat im Wesentlichen zwei Bereiche, zwei Hauptbereiche. Einmal ist es so, der Heilige Geist hat einmal ein Werk zu tun, ganz persönlich am Herzen des Menschen. Ein persönliches Werk, am Menschen, wir sagen jetzt mal im Einzelnen. Er muss also zusammen mit meinem Geist arbeiten. Er ist es, durch den ich zur Erkenntnis der Wahrheit komme. So, er hat diese Funktion, einmal das persönliche Werk am einzelnen Menschen zu tun. Und dieses Werk wird dann sicherlich aufgeteilt in Unterwerke, die wir alle haben. Zunächst Überzeugung von Sünde, dann Neugeburt, dann Heiligung und dann Vollmacht. Ja, das ist das, was er im Leben eines jeden Einzelnen tut und tun muss, damit das der Einzelne vorwärts kommt. Aber wir haben gesehen, es gibt noch einen anderen Bereich des Geistes Gottes und der wirkt im Verkündigen des Evangeliums. Das ist nicht in dem Sinne so persönlich, sondern das ist das Werk, das der Heilige Geist tut an der Gemeinde. Das heißt, an den Menschen, indem er sie befähigt zum Dienst für andere. Es ist das Werk an der Gemeinde. Und sicherlich haben wir auch in der Gemeinde Einzelpersonen, wo der Heilige Geist wirkt. Aber es ist als Gesamtes. Ist es jetzt nicht mehr nur ein persönliches Werk in mir. Es ist ein Miteinander als Gemeinschaft, als sogenannter Körper, so wie wir ihn finden, geschrieben in der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde so wie ein Individuum ist mit vielen Gliedern, aber es wird gelenkt von ein und derselben Person, das ist Christus, und Christus letztendlich lenkt das Ganze durch seinen Geist. Deshalb ist das Werk des Heiligen Geistes auf der einen Seite persönlich, auf der anderen Seite ein Zusammenwirken zwischen unterschiedlichen Gliedern derselben Gemeinde zum Dienst für andere, um das Licht, so wie wir letztes Mal gesehen haben, in die Welt zu bringen. Hier ist es zum Zeugnis. Hier kommt es dahin, dass wir verstehen, dass die Welt wahrnimmt, wer Gott ist, und das Licht gehen kann an alle Menschen. So, das sind die zwei Bereiche im Großen, die ich sehe im Werk des Heiligen Geistes. Es mögen noch andere sein. Und ich sehe dann, diese gereichte Gemeinde teilt sich dann auf in Gaben, die letztendlich Werkzeuge sind, die den Menschen befähigen, etwas zu tun, was er vorher nicht konnte. Das sind die Gaben des Geistes, die Prophetie, die Zungen, die unterschiedlichen Sprachen, die Heilungsgabe, die, wie wir sie alle dort finden, auch der Leiter, die Leitungsgabe. Das sind alles Dinge, die denjenigen, der dazu berufen ist, ausstattet mit etwas Übernatürlichem, was er von sich aus nicht machen konnte oder ja in der Lage war, es zu erreichen. So, hier ist das Werk der persönlichen Vorbereitung und hier ist das Werk des gemeinsamen Handelns miteinander. Und wenn wir gelesen haben in Johannes 16, finden wir dieses Werk sehr deutlich veranschaulicht. Und in Apostelgeschichte 1 sehen wir dieses Werk hervorgehoben. Jesus sagt nicht, dass sie in Jerusalem bleiben sollen, um die Kraft des Geistes zu empfangen für etwas Persönliches, das heißt, dass sie etwas lernen, sondern dass sie eine Vollmacht bekommen, eine Macht bekommen, um einen Dienst zu tun an der Welt. Weil Gott hat seine Gemeinde nicht gerufen, weder das Individuum und die Gemeinde, zu einem Selbstzweck. Nein, sie sollten das, was sie von Gott nehmen, das, was sie lernen, an die Welt weitergeben. Das ist der Grundsatz, den wir verstehen müssen in allem Handeln. Wir sind gerufen, denen da draußen ein Licht zu sein. Wir sollen durch unsere Erfahrung, die wir persönlich mit Gott haben, in einer gemeinsamen Arbeit mit unseren Mitgeschwistern, die im selben Geist sind und vom selben Geist geführt sind, in einem sozusagen trotz unterschiedlicher Persönlichkeit ein wunderbares gemeinsames Werk vollbringen unter der Leitung des Geistes. So, beide Tätigkeiten des Heiligen Geistes greifen ineinander über. Eins geht ohne das andere nicht. Ich kann nicht zu einem dienstbaren Menschen werden, wenn der Geist Gottes nicht in meinem Herzen wohnt. Ich kann nicht ein Werkzeug sein, um anderen das Licht der Wahrheit zu bringen, wenn die Wahrheit nicht zumindest teilweise, weil sie ist ja ein Prozess des Lernens, in mir begonnen hat. In mir begonnen hat. So, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir Dinge erkennen, dass wir Dinge umändern können, dass das Leben Jesu in unser Leben umgesetzt wird und wir nehmen es von ihm und setzen es um, indem wir es weitergeben. Und während an uns ein persönliches Werk getan wird, tun wir gleichzeitig ein Werk in der Gemeinschaft mit anderen an unseren Mitmenschen. Weil das ist ja das Ziel. Das Ziel ist nicht nur die persönliche Umwandlung, sondern das Ziel ist der persönliche Dienst am anderen Menschen. Und das ist nur möglich, wenn ein Mensch mit dem Geiste Gottes verbunden ist. Deshalb finden wir hier im Johannes die Wiederholung dessen, was der Johannes der Täufer verkündigt hat über Christus. Er hat gesagt, dieser wird euch mit Feuer taufen. Ja, mit Geist taufen. Ihr werdet mit dem Geiste Gottes ausgestattet werden und ihr werdet eine Macht bekommen, die euch befähigt, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Samaria und in der ganzen Welt. So, Christus ist gekommen, um uns zu befähigen, um eine Gemeinde ins Leben zu rufen, die wie ein Leib ein Werk verkündigt, das zum Ziel führt. Nun, lasst uns das ein bisschen uns fragen. Wie soll das geschehen? Wie soll die Gemeinde sein, ein Leib, der als Ganzes in unisono, in Einklang miteinander. Zwar jeder tut ein anderes Werk und dennoch, wenn man es zusammennimmt, ist es zu demselben Ziel und führt zum Licht in dieser Welt. Wie soll das geschehen? Die Einheit in der Gemeinde, die Fähigkeit, dass die Gemeinde ein Zeugnis geben kann, hat als Voraussetzung, dass jeder, der in der Gemeinde ist, mit dem Geist Gottes verbunden ist, dass er ein neugeborener Mensch ist, dass in ihm der Geist Gottes lebt, dass es ein Wirken gibt zwischen dem Geist Gottes und meinem Geist. Nicht nur ein Wirken von außen, sondern ein Wirken von innen nach außen. Und ich möchte auch das noch einmal deutlich machen, dass wir dieses Werk der Bekehrung, der Buße verstehen, weil auch das muss verstanden werden, dass wir nicht durcheinander kommen. Wenn das Ich bin als Mensch und ich male jetzt hier nur meinen Kopf und ich male das hier als meinen Geist und jetzt gibt es ein Werk, das der Heilige Geist tut. Das von außen auf mich einwirkt. Es ist das Werk der Überzeugung. Er wirkt an mir, dass ich die Wahrheit annehme. Ihr wisst, dass mein Geist, wenn er nicht die Wahrheit annimmt, wenn mein Geist die Wahrheit nicht annimmt, dann höre ich sie, dann verstehe ich vielleicht etwas. Ich nehme sie nicht auf. Sie wird nicht zu meiner Wahrheit. Dann ist das Werk des Heiligen Geistes zwar an mir getan, von außen hin, aber ich bin kein neugeborener Mensch. Ich bin ein verlorener Mensch. In mir regiert der Irrtum meines Geistes. Es regiert mein blindes Auge, das nicht weiß den Weg. Erst durch die Überzeugung, dass ich Gott brauche, dass ich das Leben des Geistes Gottes in meinem Geist, und wie das geht, frag mich nicht im Einzelnen, aber mein Geist und Gottes Geist muss irgendwie zu einer Einheit, zu einem Miteinander werden. Deshalb sind wir ja auch genannt als Personen, dass wir unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber ist nur dann ein Tempel des Heiligen Geistes letztendlich, wenn der Geist Gottes mit meinem Geist in ein Zusammenleben gekommen ist. Und dann kommt der Geist Gottes in mein Leben, in mein Leben oder in meinen Geist sozusagen. Und wir arbeiten dann hier zusammen. Und dann wirkt das nicht mehr als ein Werk, das jetzt nur von außen auf mich kommt, sondern der Heilige Geist wirkt jetzt von innen heraus, dass ich verändert werde. Und er kann meinem Geist eine Leitung sein, er kann meinen Geist stabilisieren, er kann meinen Geist ausgeglichen machen. Das ist sein Werk. Und das geht aber nur, wenn ich ihn Schritt für Schritt mit ihm zusammenarbeite. Es ist nicht ein passives Zusammenarbeiten, weil der Geist kann nicht passiv sein. Er muss ständig nehmen und geben. Es geht nicht so, dass ich es nur zulasse an mir. Das ist nicht möglich. Das kann man am Körper tun. Ein Körper kann man streicheln. Aber denn der Geist des Menschen ist so gebaut, dass nur er handeln kann. So, ich muss immer in einer Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist sein. Er kann nicht für mich das Nehmen und das Geben tun. Er kann mir die Erkenntnis schenken und ich kann sie nehmen. Und diese Erkenntnis macht mich dann fest und stark. Und je mehr ich davon nehme und umsetze und weitergebe, umso stärker wird mein Leben mit ihm verbunden, mein Wachstum in ihm. So, der Geist Gottes wirkt von außen zur Überzeugung bis zur Neugeburt. Wenn er hineinkommt in mein Leben, ist es die Neugeburt. Oder das Geborensein von oben. Ich brauche also eine Kraft von oben, die in mir nach außen wirkt. Das heißt, das ist das Werk, das wir zwar nicht begreifen können, wie es geschieht, aber wir können es erfahren, dass es geschieht. Durch die Beziehung, die wir haben zu Gott über unseren Heiland durch den Heiligen Geist. So, das ist das Werk der Bekehrung. Es muss von innen gehen. Und von diesem Werk spricht die Schrift und spricht der Apostel Paulus, und ich möchte den Text lesen, der uns es klar macht, dass nur Menschen in einer Gemeinschaft zusammenarbeiten können wie ein Leib, die auch vom selben Geist von innen heraus geführt sind. Ich möchte lesen in 1. Korinther Kapitel 2, damit ab Vers 11. Denn wer von den Menschen, ab Vers 10 lese ich schon, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge geistlich beurteilen. Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistliche aber beurteilt alles und wird selbst von niemand beurteilt, denn wer hat die Gesinnung des Herrn erkannt, dass er ihn unterweise? Wir aber haben Christi Geist. So, die sind, denke ich, Worte, die sehr deutlich machen, dass für den natürlichen Menschen das geistliche Leben, das von Gott kommt, zunächst etwas ist, was er nicht begreifen kann. Bis dann nicht der Geist Gottes an seinem Herzen wirkt, dass er selbst in sein Leben umsetzt und begreift, kann es nicht begriffen werden. Aus diesem Grunde brauchen wir zunächst den Geist, um die geistlichen Dinge zu beurteilen. So ein Mensch, der nicht neugeboren ist, in dessen Herz der Geist Gottes noch nicht wohnt, dem ist es nicht möglich, die Dinge so zu verstehen, wie sie jemand versteht, in dessen Geist Gottes Geist wohnt. Der mag von außen eine gewisse Intelligenz mit sich bringen, der mag von außen auf eine gewisse Überzeugung hören, ohne es zu wissen, dass er Gottes Geist führt, Gottes Geist geleitet wird. Aber letztendlich kann ich nur, wenn der Geist Gottes in mir wohnt und von innen nach außen wirkt, die Dinge begreifen und tun. Deshalb ist das Werk des Heiligen Geistes so äußerst wichtig, dass wir es verstehen an unserem Herzen. Dass wir mit ihm zusammenwirken. Dass wir wissen, dass nur durch ihn wir in der Lage sind, geistliche Dinge geistlich zu beurteilen. Er sagt hier, der Geistliche beurteilt alles. Er versteht die Dinge, er kann sie bewerten, während der Natürliche kann es nicht tun. Er bleibt in der Finsternis, er bleibt in diesem blinden Auge, mit dem er nicht vorwärts kommt. In diesem Sinne, lasst uns das unterstreichen und für uns klar machen. Der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, geistliche Dinge zu beurteilen, der uns befähigt, Dinge zu verstehen, die sonst wir nicht imstande wären, zu verstehen, geschweige denn zu tun. Der nächste Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass wenn Menschen zusammenkommen, die in demselben Geist sind, dann arbeiten die recht gut zusammen. Und auch dort, wo es dann Schwierigkeiten gibt, können sie sich auf den Geist Gottes zurückberufen. Sie können gehen und fragen und dann können sie zur Einigkeit kommen, zur Einheit kommen. So, die erste Christengemeinde wurde ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir alle kennen die Geschichte, ich gehe deshalb auf die Geschichte nicht ein, ich möchte, dass wir den Grundsatz verstehen, den wir für uns heute brauchen. Deshalb, die Gemeinde bekommt den Geist, aber die Fähigkeit, dass jeder vom Geist nimmt und sich leiten lässt, ist unterschiedlich. Und einer lernt schnell und der andere lernt langsamer. Aber dennoch sind sie alle neugeboren und wirken zusammen unter demselben Geist. Und wenn es Auseinandersetzungen gibt, Streit gibt, das heißt, man hat gewisse Vorurteile, dann kann man sich zurückberufen und sagen, ha, was ist denn jetzt wirklich, wer hat recht? Und so hat damals, als die Gemeinde in Not kam, weil sie hat ja viele Vorurteile, die Leiter der Gemeinde damals, die Apostel, hatten Dinge in ihrem Verständnis über die Gemeinde und über Gott, die falsch waren, obwohl sie alle getauft waren mit dem Heiligen Geist. Das alles musste gelernt werden, weil es ein Prozess ist. Und als dann die große Frage kam, der Beschneidung und der Nichtbeschneidung, dann haben sie zunächst mal miteinander gestritten. Aber sie haben sich dann geeinigt, was der Geist Gottes ihnen allen klar gemacht hat. Ja, sie mussten sich darunter stellen, aber sie kamen und wussten, aha, der Heilige Geist sagt das und er lehrt uns das. Wir haben gesehen beim Petrus, dass der seine Vorurteile hatte gegenüber den Heiden. Aber als dann der Geist Gottes auch auf sie fiel, weil sie waren verbunden mit diesem Geist, da war er sich klar, okay, die Heiden sind gerufen, dass sie das Evangelium auch hören und predigen. So Menschen, die im selben Geist sind, haben die Fähigkeit, sich zu einigen. Nicht in einem faulen Kompromiss. Nicht in einer, wie soll ich sagen, in einer, lass uns jetzt nur Frieden schließen. Wir reden über das Thema nicht mehr. Oder ich respektiere deine Meinung, du respektierst meine Meinung. Nein, nein. Sondern es geht um eine Einheit zu finden in dem Geiste Gottes. Und der Johannes, der Apostel Johannes, der bringt das so schön in seinem Brief zustande. Wo er sagt, woran wir erkennen, welche Gotteskinder sind und welche Nicht-Gotteskinder sind. Man erkennt sie nämlich an dem Geist, den sie haben. Ab Vers 18 in Kapitel 3. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit beruhigen. Dass, wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. So ist ganz deutlich, die Kinder Gottes erkennen sich untereinander, dass sie in dem anderen denselben Geist erkennen, der sie führt. Steht dann weiter, dass wir nicht jedem Geiste glauben sollen, sondern dass wir wissen, welches ist der Geist Gottes. Und ich lese noch Kapitel 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das heißt, der Geist Gottes ist stärker und mächtiger als der Böse. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. So, der Geist Gottes vereint letztendlich die Menschen in einem gemeinsamen Dienst. Er ist es, der diese Vereinigung tut. Deshalb sollten sie warten in Jerusalem, bis sie diesen Geist empfingen. Weil nur durch den Empfang dieses Geistes konnten sie unterwegs, wenn Schwierigkeiten auftreten, diese Schwierigkeiten auch lösen. Und wir finden dann, dass die Gemeinde am Anfang eine reine Gemeinde war. Sie war erfolgreich, weil sie waren eins. Wir lesen das, wir haben das gelesen, Apostelgeschichte 4, wie sie alles teilten. Sie waren vom selben Geist erfüllt. Sie arbeiteten mit demselben Ziel. Niemand achtete, dass etwas ihm gehört. Sie alle waren in dieser geistigen Einheit, weil derselbe Geist sie leitete. Ja, sie hatten ihre unterschiedlichen Verständnisse, aber sie waren geeint im selben Geist und konnten, wenn Schwierigkeiten auftraten, diese anhand des Lernens von dem Heiligen Geist, mit dem sie verbunden waren, sich selber korrigieren und konnten einig sein, auch wenn ihr Ich sie manchmal betrog und sie in Streit geraten und einer größer sein wollte wie der andere und es besser wissen wollte. Letztendlich gingen sie in sich und gingen zu Gott und durch den Geist, der in ihnen wohnte, lernten sie von ihm und wurden sich einig. Die Einheit also der Gemeinde ist nicht gegeben, außer in Kompromissen oder dass man gewisse Dinge auslädt. Die Einheit ist gegeben, dass man sich unterstellt demselben Geist. Und die Gemeinde hat Gott am Anfang sauber gehalten, weil die erste Christengemeinde ist auch ein Bild für die letzte Periode der Gemeinde, wie wir sehen werden später im Verlauf dieser Vortragsreihe, dieser Studienreihe gegen Ende. Die erste Gemeinde hat Großes damit zu tun, oder viele Parallelen werden sich finden mit der letzten Gemeinde, mit der Gemeinde in der Endzeit, die letzte Botschaft der Gnade verkündigen soll. Deshalb können wir daraus sehr viel lernen, wenn wir die erste christliche Gemeinde betrachten und wie sie in diesem großen Kampf agierte. So, die Einheit ist der Gemeinde ist nur möglich, wenn man im selben Geist ist. So, die Gemeinde war im selben Geist und Gott hat es so eingerichtet, dass dann, wenn Elemente, die sich einschleichen wollten in die Gemeinde, und da haben wir das Beispiel von Ananias und Sapphira, da hat er eingegriffen, um zu zeigen, dass es in einem gewissen Zustand, in einer gewissen Situation, es nicht möglich ist, ein Mitglied der Gemeinde zu sein, während man etwas vorgibt, was nicht Realität ist. Dass wir zu Gott kommen und in gewisse Irrtümer haben, ist nicht das Problem. Aber wenn wir zu Gott kommen und etwas tun, in dem Sinne, wir geben vor, ja, wir haben alles verkauft und bringen alles hierhin, dabei haben wir einen Teil zurückgehalten. Das ist nicht ein Irrtum, den man tut aus Irrtümlichkeit, sondern den man tut aus Verführtsein. Und Gott hat es als gut angesehen, dass das so eine Sünde geahndet wird. Die ist nicht eine Sünde der Ignoranz, sondern es ist ein absichtliches, betrügerisches Handeln, nicht eines Unbekehrten, der darf das, besser gesagt, der hat noch eine Chance. Aber wenn jemand die Fülle des Geistes bekommt, so wie damals Ananias und Sapphira, und sie wissen und sind überzeugt, sie sollten alles geben in dieses Werk, weil das ist es, und dann überlegen sie sich, etwas zurückzuhalten. Und sie hätten ja alles Recht gehabt, es zurückzuhalten und zu sagen, wir haben noch diesen Teil gehalten und diesen Teil geben wir in die Gemeinde. Niemand hätte sich da gegen aufgeregt, es hätte keine Spaltung gegeben. Aber weil sie vorgaben, etwas zu geben, was nicht so war, griff Gott ein, um Klarheit zu machen. Es ist nicht möglich, zu betrügen den Heiligen Geist. Es ist nicht möglich, dass wir, die wir voll Geistes sind, dann uns mit Betrug abgeben, absichtlich. Das geht nicht. Dann haben wir uns dem Geist des Anderen hingegeben und dann folgte diese sehr starke Folge, aber sie war eine heilsame, weil die Menschen haben erkannt, man kann mit Gottes Geist nicht spielen, man kann mit dem, was man sagt nach außen, wenn man ein Christ ist, wenn man mit Gott geht, dann kann man nicht spielen mit der Ehrlichkeit. Und das ist nicht etwas Einfaches für uns Menschen. Ich hoffe, wir verstehen das. Immer ehrlich und aufrichtig zu sein. Wir alle sind durch unseren Irrtum stark geneigt, etwas vorzugeben, was wir nicht sind. Das können wir aber vor Gott doch nicht tun. Vor dem Geiste Gottes ist alles aufgedeckt. So, die Idee, die ich bringen wollte, war, dass am Anfang hat Gott seine Gemeinde sauber gehalten, solange es ging. Aber schon Petrus sagte, es sind Wölfe gekommen in die Gemeinde. Jesus gab es im Voraus zu verstehen in seiner Rede von dem Berg über die Zukunft der Gemeinde in Matthäus 24. Er gab klar, dass es werden Wölfe kommen in Schafspelzen, die Gemeinde zerreißen werden. Und zerreißen wollen. Petrus sagt, es sind schon welche eingedrungen. Der Paulus kämpfte mit ihnen später, weil sie bei den Galatern eingedrungen waren und überall. Und sie brachten diese Einheit auseinander. Weil solange alle eins sind in einem Geist, kann man die Einheit nicht auseinanderbringen. Aber wenn man einen durch andere Ideen, durch andere Vorurteile, einen anderen Geist hineinbringt, dann geht das nicht gut. So, wie sieht es aus danach, als die Wölfe hineinkommen in die Gemeinde, lässt es Gott zu. Aber er gibt denen, die in der Gemeinde sind, einen klaren Hinweis, woran sie sich untereinander erkennen. Das heißt, man geht in dieselbe Gemeinde und dennoch hat man zwei unterschiedliche Geister. Einer hat den Geist der Welt und ist nicht bekehrt. Er geht nicht nach dem Geist Gottes. Vielleicht hört er ja hin und wieder von außen hin, aber er gibt etwas vor und ist nicht bekehrt. Und der andere ist im Geist Gottes und geht mit dem Geist und der ist in dieser Haltung und wächst im Glauben und er wird sich mit denen, die in derselben Geistes sind, gut verstehen. Auch wenn sie sich nicht vielleicht einig sind in der Betrachtung aller Dinge. Sie haben dennoch denselben Geist der Liebe, der Annahme und sie wissen, man wird mit der Zeit, wenn man sich leiten lässt, zu derselben Ergebnis kommen. Weil man ja unter demselben Geist lebt und mit ihm zusammenarbeitet. Heute ist die Gemeinde zerrissen. Die Uneinigkeit ist nur deshalb da, weil manche sind im Geiste Gottes und andere sind nicht im Geiste Gottes. Und da kann man keine Einheit schaffen. Nie. Ist völlig unmöglich. Da kann man nicht wie eine Armee nach vorne marschieren, um ein Licht zu sein in der Welt. Das ist ausgeschlossen. Deshalb arbeitet Gott so mit denen, die er kann in der Gemeinde, aber die Mehrheit, mit denen kann er nicht arbeiten, weil sie nicht seinen Geist von innen haben und ihm gehorchen. Sie haben gewisse Sachen erkannt, sie sind reingekommen und sie gehen aber nicht hundertprozentig den Weg mit Gott, weil sie sich nicht im Herzen vom Geiste Gottes leiten lassen. Das ist die Not der heutigen und das ist die Not der Gemeinde. Die erste Gemeinde war eine lange Zeit rein und sauber, bis sich diese Dinge eingeschlichen haben. Je mehr sie wuchs und sich ausbreitete in der Welt, umso, kann man sagen, vulnerabler wurde sie, dass auch Irrtümer und Menschen hineinkamen, die nicht bekehrt waren und dadurch die Gemeinde durcheinander brachten. Aber wir können auch heute, jeder, der ernst den Geist Gottes hat und mit Gott geht, der kann unterscheiden, auch heute, mit wem er zu tun hat. Nicht nur mit wem er zu tun hat, aber er kann unterscheiden, wo was aus Gottes Geist kommt und nicht aus Gottes Geist kommt. Weil man sieht es an den Früchten. Man sieht es an den Früchten. Wenn jemand etwas behauptet, es sei wahr, und man sieht aber, dass diese Wahrheit, die er verkündigt, ihn nicht zum Guten verändert, sondern ihn noch schlimmer macht. Und andere, die dieselbe Wahrheit annehmen, angebliche Wahrheit annehmen, auch durcheinander werden, rastloser, unsicherer, dann kann man genauestens wissen, dass man falsch liegt. Dann ist man dem Bösen aufgesessen. War vor kurzem in Asien und da kam ein Bruder zu mir und sagte, willst du die Wahrheit der Bibel wissen? Und ich sagte, naja, ich denke, ich weiß sie. Ich sagte sie. Wann ist Jesus gekreuzigt worden? Oder wann ist er auferstanden? Er ist nicht am Sonntag auferstanden. Und er ist nicht am Freitag gekreuzigt. Und dann fing er an, mir zu sagen, dass es einen hohen Sabbat gibt des Passafestes und einen Sabbat des der wöchentliche Sabbat, all die Dinge, die mir nicht unbekannt sind. Und ich sah ihn an. Man erkennt seinen Geist. Er will mir die Wahrheit verkündigen. Und ich bete zu Gott und sage mir, Herr, ich kann mit ihm nicht sprechen. Das weiß ich. Versuchen, mit ihm in einem Einklang zu kommen, der ja völlig überzeugt ist von der Wahrheit und ich vielleicht auch. Und so bitte ich Gott, hilf mir, ich möchte nicht unhöflich sein, ich möchte nicht ihn bruskieren und abschieben oder ihn stehen lassen, einfach so, weil das würde Gottes Geist wiederum nicht tun. Er nimmt Rücksicht auf den anderen. Und es ist so gut, wenn man in solchen Momenten zu Gott hochgeht und etwas bittet, dass er dann antwortet. Und so rief mich dann meine Frau an am Handy und ich war dankbar. Ich habe gesagt, okay, ich tut mir leid, ich habe ein Telefongespräch und konnte mich zurückziehen, ohne dass ich unhöflich war, ohne dass ich ihn jetzt in ein Streitgespräch eingestiegen wäre, das niemandem was gebracht hätte. So gibt es auch die unterschiedlichen Lehren über den Heiligen Geist. Es sind Dinge, die die Menschen erfinden, die uns nicht im Leben vorwärts bringen, die nicht entscheidend sind für unsere Heiligung, für das Werk, dass wir das Licht der Welt bringen. Es mag irgendwo dazu gehören, aber es ist nicht die Essenz des Ganzen. Und jetzt brauchen wir Gottes Geist, dass wir nicht das eine und das andere voneinander trennen, sondern dass wir alles, beides schön zusammen haben, so dass wir sowohl den Leib als auch den Geist wissen, zu füttern von der medizinischen Seite und so auch die Randsituationen nicht zu Mittelpunktstationen setzen in der Wahrheit und Kleinigkeiten übervergrößern, das alles ist nicht das Werk des Geistes Gottes, sondern das Werk eines irrtümlichen Geistes der Welt und des Bösen. So in diesem Kampf, in den die erste Gemeinde vorwärts ging, auch wenn sie unter Druck war, aber der Druck hat sie gestärkt. Der Druck, als Stephanus umgebracht wurde, war das nicht eine Gefahr für die Gemeinde. Weil dieser Mann war ein geheiligter Mensch, der betete für seine Mörder. Die Gefahr liegt nicht in der Verfolgung der Gemeinde. Die Gefahr liegt in diesem ausgeklügelten, weltlichen Art und Weise des Kampfes mit Dingen, die randständig oder nicht in den Mittelpunkt gehören, die aber zum Mittelpunkt gemacht werden. So, das Werk der Mission wird nur dann erfolgreich vorwärts gehen, wenn Gott eine Gemeinde hat, die im selben Geist ist. Und dass er das machen wird, das hat er versprochen, das ist verheißen. Und das werden wir in den nächsten Stunden weiter betrachten. Lasst uns aber das heute mitnehmen und für uns klar machen. Wir haben ein Werk zu tun auf dieser Welt. Der Geist Gottes ist das Einzige, wodurch wir dieses Werk tun können, sowohl in unserem Leben als Person, als auch in dem, was wir als Dienst in der Gemeinschaft mit anderen vollbringen sollen. Und die denselben Geist haben, werden gut zusammenarbeiten. Sie werden sich auch untereinander kennen. Und die, die nicht denselben Geist haben, da kennen auch die, die den Geist Gottes haben, werden das auch erkennen. Und sie werden versuchen zu helfen. Aber sie werden nicht in Streit eintreten und sie werden nicht versuchen, über andere zu bestimmen, weil dann hätten sie wiederum nicht den Geist Gottes, sondern den Geist der Welt. So lasst uns hier wachsen, Tag für Tag. Sicher sein, ist mein Herz in allem, was ich weiß, ganz ihm? Arbeite ich mit ihm zusammen oder nicht? Dann werde ich belehrbar sein. Dann werde ich wachsen können. Und eines Tages im Chor der ganzen Kinder Gottes meine Stimme singen oder meinen Ruf erschallen lassen. Und es wird keine Disharmonie sein. Und es wird ein Ruf ergehen in der ganzen Welt. Es ist auch genannt in der Bibel der laute Ruf. Und er wird kommen aus einem Volk, das einig ist im selben Geist. Zu diesem Volk, zu dieser Gruppe möchte ich auch gehören und ein Teil ihrer sein. Amen.